Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge im Communicate Yourself Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, dich selbst noch besser zu verstehen, zum Ausdruck zu bringen und dadurch auch coole Beziehungen zu dir selbst und zu deinen Mitmenschen zu knüpfen. Heute bin ich mal wieder nicht alleine und darüber freue ich mich sehr. Und nein, es sind nicht meine inneren Anteile, die hier neben mir sitzen, sondern es ist Benjamin Schorn, Wirtschaftskriminologe und systemischer Berater. Den Benny, den kenne ich persönlich. Das heißt, du darfst dich gerne nicht darüber wundern, dass wir sozusagen schon vertraut miteinander sind. Und freue mich super, dass er heute hier an Bord ist, weil wir heute über ein Thema sprechen, das so in zwischenmenschlichen Beziehungen immer mal wieder nur auf die Tagesordnung kommt. Es geht nämlich um Lügen, Halbwahrheiten und vielleicht auch manchmal so ein bisschen dem Verschleiern von Dingen, die unausgesprochen sind oder die ausgesprochen sind. In dem Sinne, Benny, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Schön, dass ich da sein darf und ich bin ganz gespannt auf das Gespräch und ja, wie sich da so die Schnittmenge auch, ne, zwischen unseren beiden Themen so ergibt.
Vielleicht wundert sich der ein oder andere Zuhörer gerade, Wirtschaftskriminologe, was ist das, systemischer Coach, was ist das? Erzähl doch mal, Benny, was machst denn du da so in diesen beiden Berufszweigen?
Ja, okay. Ja, müsste ich fast schon ein bisschen weiter ausholen. Also ich habe vor einem Jahr das Institut für Governance und Psychologie gegründet und hatte zuvor lange in einer großen Wirtschaftskanzlei gearbeitet im Bereich Forensic Investigation, wo es darum ging, Wirtschaftskriminalfälle aufzuklären, habe da auch den Wirecard-Skandal mit aufklären, aufdecken dürfen, was ganz, ganz spannend war. Allerdings ist mir da immer diese psychologische Komponente, die ja ganz wichtig ist, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn wir beispielsweise Befragungen führen mit Opfern, Tätern oder Beschuldigten, dass wir da so ein Stück weit auch hinter den Menschen blicken können und sozusagen einen schambefreiten Raum in diesen Vernehmungen, in diesen Befragungen schaffen, die es dem anderen ermöglichen, sich auch gegenüber uns als Befragenden zu öffnen. Und weil mir diese psychologische Komponente ein bisschen zu kurz gekommen ist, habe ich mich dazu entschlossen, dieses Institut zu gründen. Und da kommt einem natürlich auch dieses systemische Handwerk so ein Stück weit zugute.
Lass uns doch einfach mal direkt in die erste Frage eintauchen, die ich mir gestellt habe und wo ich glaube, dass sich das auch viele andere Menschen schon mal gefragt haben. Was glaubst du, Benny, warum lügen wir andere Menschen an?
Ja, also da gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe für. Also das eine könnte ja sein, dass ich den Eindruck habe, dass meine normalen Geschichten, die ich sonst über mein Leben, über meinen Alltag erzähle, nicht ausreichen, um beispielsweise auf die Akzeptanz und Wertschätzung des Gegenübers zu stoßen. Und ich so, würde jetzt mal sagen, in so einer selbsterhöhenden Tendenz versuche, meine Geschichten derart auszuschmücken, dass der andere dann mit seiner Bewunderung und mit ja, seiner Freude und so weiter auf meine Geschichten reagiert. Das heißt also diese selbsterhöhende Tendenz. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Scham abzuwehren. Das ist so häufig auch in forensischen Befragungen der Fall. Ne? Wenn wir jetzt annehmen, wir haben einen Beschuldigten vor uns, der etwas getan hat, was sehr beschämend war, dass derjenige uns anlügt, weil er keine Lust darauf hat, uns jene schambehaftete Information preiszugeben, weil er Sorge davor hat, dass wir ihm dann sozusagen schlecht ins Gewissen reden und ihn noch durch weitere Scham- oder druckbehaftete Informationen so unter Druck setzen, dass er sich nur noch schlechter und noch schlechter fühlt. Also ich glaube, das sind so zwei wesentliche Dinge, warum Menschen lügen. Naja, und dann gibt es ja noch das, was du und ich, was wir auch kennen in unserem Alltag. Das sind sogenannte Noble Lies, ne? Also sozusagen Noble Lügen. Wenn uns der Partner fragt, dann sehe ich aus und sage, super, obwohl wir denken, irgendwie steht dir das überhaupt nicht, was du da hast. Dann trägt das ja zu einer guten Beziehung bei, auch wenn das nicht unbedingt unsere Wahrheit ist.
Ne? Mhm. Und wenn wir gerade bei diesem Thema sind, du hast jetzt gesagt Noble Lies, ja? Also sozusagen noble Lügen. Mhm. Was ist da der Unterschied für dich zu den bekannten, im Alltag oft verwendeten Notlügen? Ja, also ich denke da gerade an eine Situation wie ein Freund fragt einen anderen Freund, hey, wollen wir heute Abend essen gehen? Und er sagt dann, ich habe Schwimmunterricht, obwohl er einfach nur keine Lust hat. Mhm. Ist das auch eine Noble Lie?
Ja, also ich glaube, im Kern geht es ja bei beiden irgendwo um eine gute, kooperative, sozialverträgliche Beziehung, um die aufrechtzuerhalten. Und es besteht ja schon ein berechtigtes Interesse daran, diese Lüge aufzusetzen, anstatt zu sagen, immer, ich habe heute Abend keine Lust auf dich, ich habe keine Lust auf Beziehung, ich habe keine Lust, heute Abend generell meinen Abend mit Menschen zu verbringen oder so etwas. Weil wir natürlich die Sorge haben, dass der Gegenüber das auch verkehrt auffassen kann. Also die Beziehungssprache unterscheidet sich ja von der Sprache der Wissenschaft maßgeblich. Sie ist ja nicht eindeutig. Das bedeutet, wir haben sehr, sehr großen Interpretationsspielraum. Und der kann natürlich auch in negativer Art und Weise besetzt sein. Und vor dieser Sorge schützen wir uns, indem wir einfach sagen, du, ich habe heute Abend leider was anderes vor und bin völlig busy, obwohl wir eigentlich nur auf der Couch liegen.
kennen wir wahrscheinlich viele. Ja. Und haben wahrscheinlich viele schon mal dahin gegriffen. Mhm. Glaubst du, wir lügen andere an, weil wir uns selbst belügen? Also, oder ist das eher, dass das eine nicht zwangsläufig was mit dem anderen zu tun hat? Also ich denke zum Beispiel daran, kennst du die Serie Suits? Mhm. Ich denke gerade irgendwie daran, er hat ja irgendwie nicht in Harvard studiert, ja, obwohl er das ja vorgibt, dass er in Harvard studiert hat. Und irgendwann kann ich mir vorstellen, bist du so krass da drin, auch in dieser eigenen Lüge, dass du das so natürlich kommunizierst, dass du das selbst glaubst. Gibt es da Unterschiede oder ist es fast schon eine Voraussetzung, dass du dich selbst belügst, wenn du andere anlügst?
Also zunächst mal muss man sagen, also es gibt auch Forschungserkenntnisse dazu, zu diesen Lügen, ne, dass man Leute beispielsweise in so einen Magnetresonanztomographen geschickt hat, also das Gehirn quasi gescannt hat von solchen Leuten, die lügen. Und unser Mandelkern, also der Bereich des Gehirns, der so für diese Affekt- und emotionale Steuerung zuständig ist, der gibt uns regelmäßig ein ungutes Gefühl, wenn wir andere anlügen, was auch gut ist, ne? Weil wir natürlich in einer sozialen, guten, kooperativen Welt leben möchten. Und Lügen schaden dieser kooperativen Welt. Das bedeutet, wir bekommen dieses ungute Gefühl. Aber je öfter wir Leute anlügen, je weniger intensiv ist dieses ausgesendete Signal vom Mandelkern. Das heißt, wir können uns gewisserweise Lügen antrainieren, ohne dass wir uns dann quasi dieses ungute Gefühl, ne, mit diesem unguten Gefühl belasten müssen. Das heißt, dieses Gefühl nimmt ab und vereinfacht uns im Nachgang dann die Lüge. Und folglich ist es dann gar nicht mehr so leicht, also schwer, andere anzunehmen. Ne? Und ich glaube schon, dass auch je eher man sich in so einer Geschichte, wie jetzt in deinem Beispiel Mike Ross, ne, von Suits, ja, sich in so einer Geschichte verfängt, also sagt, ich bin jemand, der ich eigentlich nicht bin, dass man diese Geschichte, je eher und eindringlicher man sie vorträgt und je öfter man sie vorträgt, tatsächlich irgendwann glaubt. Also es gibt Erkenntnisse dazu, dass man Leuten tatsächlich auch Gedanken einpflanzen kann. Ne? Also Menschen sagen kann, wenn du das so eindringlich genug machst, du hast in deiner Jugend beispielsweise andere mit einer Waffe bedroht, dann glauben wir das irgendwann, dass wir das tatsächlich gemacht haben. Wenn das beispielsweise von uns nachstehenden Bezugspersonen erzählt wird, wie von den eigenen Eltern. Und irgendwann fangen wir nicht nur an, das zu glauben, sondern wir schmücken dann diese Geschichte sogar noch aus. Wir sagen dann sowas wie, ach stimmt, hör mal, ja, das habe ich doch so und so gemacht, das war ja der und der. Ja, das ist völlig absurd, aber unser Gehirn hat eine dermaßen intensive Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, die sich ja auch in unserer eigenen Wahrheit und Wirklichkeit immer wieder ausdrückt.
Und wenn man jetzt vielleicht nicht gerade, sag ich mal so, seine eigene Realität erschafft auf Basis von Lügen, wie das jetzt vielleicht zum Beispiel bei dem Mike Ross der Fall ist, kann ich mir vorstellen, dass Lügen auch extrem viel Stress bedeuten kann. Wahrscheinlich ist das von Mensch zu Mensch auch ein bisschen unterschiedlich, ja, je nachdem, wie du vielleicht damit auch umgehst und wo du selbst auch definierst, was ist jetzt eine Lüge, was ist noch keine Lüge. Zum Beispiel, ich kann für mich sagen, wenn ich mal gelogen habe oder auch mal auf eine Notlüge zurückgreife, bedeutet das immer so ein bisschen Stress für mich, weil das auch mit so einem schlechten Gewissen verknüpft ist. Ja. Ja. Siehst du das auch so? Also könntest du oder kannst du unterschreiben, dass Lügen auch immer so ein bisschen Stress bedeutet?
Ja, absolut. Also auch kognitiv emotional, das, was du gerade beschrieben hast, emotionalen Stress. Weil wir natürlich die Sorge haben, Mensch, das ist jetzt nicht ganz richtig, was wir gemacht haben. Also es ist eine moralische Frage. Auf der anderen Seite aber auch kognitiver Stress. Also in meinem Arbeitskontext ist das ja so, wenn sich Leute Lügenkonstrukte ausdenken, das ist ja enorm aufwendig, die aufrechtzuerhalten. Weil du musst ja quasi jeden Aspekt deiner Geschichte genau zurechtlegen. Was dazu führt, dass du in Befragungen beispielsweise, wenn du jemanden hast, der dir eine Geschichte erzählt, von dem du beispielsweise auch weißt oder ausgehst, es ist niemand mit einem besonders hohen Intelligenzquotienten, aber der berichtet dir eine Geschichte von A bis Z vollkommen plausibel, ohne auch nur einen einzigen Strukturbruch. Dann weißt du eigentlich, das ist wahrscheinlich erfunden, weil so erzählen wir keine Geschichten. Wir erzählen Geschichten in der Regel, wir gehen mal von A nach C und dann von C wieder nach B und von B nach Z und von Z aber nach M. Also wir erzählen keine Geschichten in einer derart krassen Struktur, sondern wir verhaspeln uns auch manchmal. Und wir sagen auch manchmal, ach, das habe ich irgendwie verpasst, wie war das nochmal? Oder ich habe das vergessen. Also so erzählen wir in der Regel Geschichten. Und das aufrechtzuerhalten, ist kognitiv enorm anspruchsvoll.
Gibt es für dich oder in deinen Augen und vielleicht auch in deinen Erfahrungen einen gravierenden Unterschied zwischen Lügen und etwas Verschweigen?
das eine hat ja so ein aktives Element, würde ich sagen. Also jemanden aktiv anzulügen, sich eine Geschichte auszudenken. Und das andere ist etwas zu verbergen, also etwas nicht preiszugeben. Mhm. Und da kommt so ein bisschen wahrscheinlich auch die Tat oder die Sache an für sich an. Ne? Also auch je nachdem, wie gesagt, wir hatten ja schon den Unterschied zwischen so einer Noblen- oder Notlüge und zwischen einer Lüge, die möglicherweise anderen Menschen schaden kann. Das würde ich jetzt nicht wahnsinnig stark voneinander unterscheiden, je nachdem, in welche Richtung das geht, wie intensiv das ist und wie gesagt, ob das so ein schadendes Element hat.
Ja, das schadende Element ist, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht da dann so ein bisschen der Schlüssel ist, um bewerten zu können, was ist da jetzt schlimmer oder genauso schlimm. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Paarbeziehung reingucke, erlebe ich häufiger, dass es irgendeine Information gab, die mit dem anderen nicht geteilt wurde, die vielleicht aber wichtig für die Person ist. Und dann hieß es, hey, du hast mich angelogen. Und der andere sagt dann, nee, ich habe dich nicht angelogen, ich habe es dir nur nicht erzählt.
Ja.
Ja, wo ich dann auch manchmal denke, ich weiß jetzt irgendwie gerade nicht, ob das eine besser als das andere ist.
Ja, und Verschweigen kann ja auch so ein manipulatives Element haben. Ne? Also der Unterschied zwischen Beeinflussung und ja, Manipulation, würde ich sagen, ist dieser Transparenzfaktor. Ne? Also wenn du jemanden beeinflussen willst, positiv beeinflussen willst, dann versuchst du denjenigen in eine bestimmte Richtung zu drängen, möglicherweise mit Ratschlägen, weil du ihm helfen willst, machst aber alle Informationen zugänglich. Und wenn du jemanden manipulieren möchtest, dann versuchst du jemanden zu deinen Zwecken ihn auszunutzen und verschweigst ihm eben ganz viele Informationen. Vor allen Dingen würdest du ihm ja nie sagen, na, ich will, dass du das machst, damit ich dadurch einen Gewinn habe. Ja. Das heißt, da ist das verschweigende Element, was ja eher passiv ist, trotzdem sehr gewichtig, wie ich finde.
Ja. Wir haben ja jetzt schon besprochen, dass es Umstände gibt, die das Lügen, sage ich mal, irgendwie ein Stück weit entschuldigt. Ne? Also zum Beispiel diese Noble Lies, ja, du siehst wunderschön in dem Kleid aus. Ja, nein, du hast nicht zugenommen, deine Frisur ist toll. Gibt es vielleicht noch sonstige Umstände, in denen es sogar notwendig ist, zu lügen? Also hast du schon mal erlebt, dass die Person vielleicht gar nicht anders konnte, als zu lügen? Als wäre das sozusagen der einzige Ausweg für die Situation gewesen?
Also ja, eine Situation könnte ja sein, wenn wir andere Menschen schützen wollen. Das ist ja durchaus auch verständlich ist. Beispielsweise, wenn du kommen wir mal wieder so ein bisschen auf meinen eigenen Arbeitskontext zu sprechen, wenn du einen Zeugen befragst zu einer Tat eines Beschuldigten, der Zeuge aber ein gutes Verhältnis zu dem Beschuldigten hat, dann besteht da ja auch ein berechtigtes Interesse, nicht etwas über den Beschuldigten zu verraten, der ja ein guter Freund ist. Also auch da sind wir wieder auf dieses Zugehörigkeitselement angewiesen, dieses existenzielle Bedürfnis nach Nähe und Zugehörigkeit zu unserer normativen Bezugsgruppe, zu unserer nahestehenden Person, die wir nicht verletzen möchten. Von daher ist das schon eine Lüge, die man ganz gut nachvollziehen kann. Ne? Also das empfinde ich so. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Lügen, die, wenn wir in einer sehr bedrohlichen Situation sind, uns möglicherweise einen Ausweg verschaffen. Also wenn du dir vorstellst, das ist jetzt ganz extreme Situation, aber du bist jetzt Teil eines Raubüberfalls oder was auch immer, oder wirst irgendwo festgehalten, oder man entzieht dich irgendwie ne, ganz normalen Dingen, wie naja, dass du was zu essen bekommst, was zu trinken bekommst, also bist tatsächlich ein Opfer in einer Gewalttat, dann ist es natürlich auch hilfreich, zu lügen des eigenen Schutzenswillens, ne, wie auch immer diese Lüge aussehen mag, ob das dann dem Täter zuzusprechen ist, dann nach dem Motto, ja, ich kann dich gut nachvollziehen, obwohl man nur Hass empfindet, ne, also da hilft es an der einen oder anderen Stelle möglicherweise auch eine Lüge aufzusetzen und etwas vorzuspielen, einfach um sich selber zu schützen.
Ich denke da auch gerade an Kinder, ja, die sich selber schützen müssen, vielleicht auch in gewaltsamen Familien, wo da vielleicht auch mal auf die eine oder andere Lüge zurückgegriffen werden muss, um sich selbst zu schützen. Ja. Oder vielleicht auch so Alltagssituation, wo man vielleicht auch, gerade in der Familienstruktur, ist es ja häufig so, dass die alle so ein bisschen, also sie können so ein bisschen verworren auch miteinander sein. Alle haben irgendwie miteinander zu tun und es gibt immer so den einen oder anderen, der mehr weiß als die anderen. Ja, oder der ne, immer mal eine Info mehr hat. Und empfinde ich es manchmal so, dass das so zwei Seiten der Medaille hat. Auf der einen Seite beispielsweise ja Bruder-Schwester-Konstellation und du weißt vom Bruder, der will das Studium abbrechen und die Mutter spricht dich darauf an. Das heißt, du hast eine Information, die Mutter noch nicht hat und willst jetzt aber den Bruder schützen. Ja, weil er dir auch gesagt hat, sprich bitte mit Mama nicht drüber und lügst. So. Auf der einen Seite schützt du natürlich deinen Bruder, ist dir auch wichtig. Auf der anderen Seite wirst du aber auch in eine Situation gebracht, die sich vielleicht irgendwie auch unangenehm anfühlt, weil du gezwungen bist, irgendwie zu lügen, ja. Und möchtest es aber eigentlich gar nicht.
Es hat dann wieder dieses schützende Element auch, ne, in dem Zusammenhang.
Ja, genau.
Man möchte dann seinen Geschwistern nichts Böses tun, sondern ne, man hat eben die Information, möglicherweise wurde die Information ja auch anvertraut, die möchte man jetzt auch nicht ausnutzen und so weiter. Naja, und ansonsten, wo du jetzt gerade bei dem Thema bist, kommt es natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, wie das Umfeld mit Dingen umgeht, die, ja, ich sage jetzt mal, als positiv oder negativ dargestellt werden. Ich denke da gerade an so etwas wie die Fehlerzugaben. Mhm. Also ne, zu Hause, wenn deine Eltern sagen, es ist mir schon wichtig, dass du immer die Wahrheit sagst und so weiter, aber wenn du einen Fehler machst oder irgendwas Böses anstellst und das zugibst, mit den härtesten Sanktionen des Lebens rechnen musst, ne, dann wirst du dich hüten, das nochmal zuzugeben. Gleiches passiert natürlich im unternehmenskulturellen Kontext, ne, wenn du Chefs oder Vorgesetzte hast, die dich für alles das, was du an negativen oder an Fehlern, an sogenannten Fehlern machst, wie auch immer der Begriff konstruiert ist, dich dafür bestrafen und so weiter, dann wirst du wahrscheinlich in Zukunft diesen Fehler versuchen zu verschleiern. Das bedeutet, je nachdem, wie der Fehlerbegriff konstruiert ist, also etwas als etwas, was furchtbar ist, als absolut unprofessionell, was auf keinen Fall passieren darf und absolut beschämend ist, oder als etwas, wo man sagt, Mensch, es ist eigentlich toll, dass du mich für uns in die Bresche geworfen hast. Du hast diesen Fehler für uns begangen und dieses schambehaftete Element auf dich genommen. Du hast was Neues ausprobiert. Das hat nicht geklappt. Und wir sind dir aber dankbar dafür. Ne? Also etwas völlig anderes mit dem Begriff des Fehlers in Verbindung zu bringen, sorgt dafür, dass du entweder die Wahrheit sagst und sagst, nee, das war ich und dann ist es echt doof, dass das passiert ist. Aber ganz ehrlich, daraus können wir ja nur lernen. Oder ob du das Ganze für dich behältst. Und so passieren im Übrigen auch große Wirtschaftsskandale. Das mal nebenbei. Ne?
Lass uns mal dabei bleiben. Stimmt es eigentlich, dass Menschen unter Druck schneller auf eine Lüge zurückgreifen?
Nee, unter Druck haben sie zumindest, je nachdem, unter welchem Druck sie stehen, fällt es ihnen schwerer, auf kognitive Prozesse zurückzugreifen, ne? Die es ihnen erlauben, in bestimmten Situationen eine gute, abgewogene Entscheidung zu treffen. Das heißt, unter zeitlichem Druck fehlen uns da diese analytischen Prozesse und dementsprechend kann es schon sein, wenn wir den Eindruck haben, boah, wir sind jetzt gerade gefangen und wollen uns nur befreien, also wir haben einen Kampf oder einen Fluchtinstinkt, dass wir versuchen, uns mit ja, einer Lüge aus dieser Situation herauszumanövrieren, ne, weil sie als sehr belastend empfunden wird. Ne.
Und was würdest du empfehlen, ob jetzt unternehmerisch, also beruflich oder privat, um gar nicht erst in so eine Drucksituation zu kommen?
Ja, also wir können uns ja noch nicht über druckbehaftete Situationen schützen. Also sie prasseln ja mehr oder weniger auf uns ein. Ich würde sagen, bestimmte Situationen versenden einfach so einen sehr verführerischen Einladungsanreiz, ne, in uns, der dann sozusagen heißt, hier, herzlich willkommen, hier die Einladung zu deiner persönlichen Ohnmacht. Ne? So, jetzt einmal die Hände hoch und entweder könnte man die Einladung annehmen. Ne? Okay, ich bin jetzt völlig ohnmächtig, muss üben. Oder wir sind uns dessen einladenden, verführerischen Anreizen bewusst und erkennen die und halten dann einen Moment inne und möglicherweise, und das ist immer eine gute Möglichkeit, wie ich finde, aber es bedarf auch ein bisschen Übung und auch, glaube ich, ein bisschen Lebenserfahrung, diesen Dingen einfach Raum zu geben, die da sind. Also ich hatte beispielsweise neulich ein zweitägiges Seminar im Norden Deutschlands und eigentlich bin ich immer so der Typ, der so eine Stunde zumindest vor Seminarbeginn da ist als Referent, einfach um mich zu akklimatisieren und so weiter. Jetzt hatte mein Taxi, aber ja, irgendwie haben die es geschafft, eine Dreiviertelstunde zu spät zu sein und ich war der Letzte, der angekommen ist. Ich hatte 2 Minuten Zeit, bevor die Veranstaltung losging. Und jetzt könnte ich natürlich ultra gestresst in diesen Raum reinkommen, versuchen, alles schnell aufzubauen und perfekt dazustehen. Oder ich gebe dem Ganzen einfach einen Raum, ne, indem ich mich da hinstelle und sage, so, jetzt ist Folgendes passiert, ne, mein Taxi, toll, 45 Minuten Verspätung, das ist mir ganz unangenehm, ich bin jetzt der Letzte, der hier angekommen ist, ich brauche noch ein paar Minuten, Leute, holt euch bitte noch mal einen Kaffee und was zu essen, da vorne ist noch was aufgebaut an Buffet und so weiter. Wir starten 10 Minuten später, ist jetzt gerade so, dass die Leute aber wissen, was jetzt gerade in dir vorgeht und nicht, dass du das versuchst, in dir selbst zu verbergen. Und du bist kurz davor zu implodieren vor Stress. Ne? Also das wirkt sich ja auch auf die Wahrnehmung der Teilnehmenden aus in dem Zusammenhang. Ne?
Wie stark ist das aber auch? Also ich kann mir vorstellen, für die einen oder anderen, die da gerade zuhören, die denken sich so, boah, dafür braucht es aber auch eine ordentliche Portion Ehrlichkeit, Offenheit und auch Selbstvertrauen, sich auch hinzustellen und zu sagen, ja, ist jetzt gerade so, ja, das Taxi war jetzt 45 Minuten zu spät, ich kann es nicht ändern und ich will jetzt hier das Beste draus machen, deswegen, ne, holt euch einen Kaffee und dann starten wir entspannt zusammen und Fokus zielgerichtet ohne Stress. Also finde ich mega mutig und man hört auch in meinen Augen daraus, dass du da auch gut nah an dir selbst dran bist und weißt, das wird jetzt auch blöd, wenn du da jetzt total gehastet loslegst.
Ja, das wird richtig blöd und das wird immer blöd, auch wenn das jetzt in forensischen Vernehmungen ist oder wenn das beispielsweise bei Personalern ist, die Bewerbungsgespräche führen und einen richtig blöden Tag haben. Und dann kommt der Bewerber, für den ja sozusagen dieses Bewerbungsgespräch ein unheimlich wichtiges Ereignis ist an dem Tag. Ne? Viel wichtiger in der Wahrnehmung, als das für die Mitarbeiter selber ist, die denjenigen quasi interviewen in dem Moment. Hm. Und die haben einen unheimlich blöden Tag, kommen da rein und derjenige spürt das sofort, weil die haben keine Zeit, die haben keine Lust, sich mit ihm auseinanderzusetzen, sind unter Druck und so weiter. Und auch da ist immer die Devise, das Ganze einfach in den Raum zu stellen. Ne? Zu sagen so, boah, wir müssen uns gerade mal 5 Minuten akklimatisieren, wir hatten da wirklich ein belastendes Meeting und so weiter, aber wir freuen uns jetzt total, so ein bisschen aus diesem Kontext rauszukommen, wir freuen uns total auf Sie und dass wir uns jetzt die Zeit nehmen, das machen wir auch, und dass wir uns voll und ganz auf Sie einlassen können. Ansonsten passiert immer dieses, dass auf der unbewussten Ebene, auch in der Wahrnehmung des Bewerbers selber, der Eindruck entsteht, irgendwas ist mit denen, die sind komisch heute. Mhm. Und er denkt sich ja dann eben nicht, ja okay, das ist jetzt eine Ausnahmesituation, dann ist es ja gerade diese Akteurs-Beobachter-Divergenz. Ne? Der denkt sich als Beobachter, das liegt nicht an der Situation, sondern der denkt sich, das sind einfach doofe Leute, die da vor mir sitzen. Mit denen habe ich keine Lust, zusammenzuarbeiten. Ne? Der kann die Situation ja gar nicht begreifen. Es ist ja viel zu komplex, woher will er das auch wissen. Das bedeutet, es ist immer gut, einfach diesen Dingen kurz einen Raum zu geben, die gerade da sind. Ne? Das entlastet einen ja auch unheimlich selber in dem Moment. Ne?
Im therapeutischen Kontext sagt man dazu ja auch gerne, Störungen haben immer Vorrang. Ja. Na, also ob das jetzt wieder beruflich oder irgendwie auch im 1-zu-1-Kontext ist, sobald da irgendein Elefant im Raum steht, ne, und das ist ja, ohne dass er ausgesprochen werden muss, das ist ja schon manchmal die Energie, wenn du in den Raum kommst, da ist noch kein Wort gesprochen und du merkst, was ist denn hier los?
Ja, genau, du möchtest gehen am liebsten. Ne?
So ungefähr.
Jetzt fühle ich mich nicht gut gerade, ne? Genau.
Ohne dass ich das geplant habe, fällt mir auf, so im Verlauf des Gesprächs, dass es ganz häufig irgendwie, wenn wir über das Lügen, Halbwahrheiten, Drucksituationen sprechen, dass es da eigentlich eine ganz, ganz große Korrelation mit Umgang mit Fehlern, Fehlertoleranz geht. Ja, auch das Beispiel, was du jetzt angebracht hast, du konntest ja nichts dafür, dass das Taxi zu spät kam. Und jemand anderes hätte vielleicht gedacht, oh scheiße, ich bin zu spät. Das ist meine Schuld jetzt für den Kunden oder für die Leute, die dort sitzen. Scheiße, scheiße, scheiße. Und dann beginnt so, ich nenne es immer gerne, der Bullshit-Talk mit dir selbst. Ja, da ist dann so das kleine Männchen im Ohr oder die kleine Frau im Ohr, die dir sagt, toll, du wieder, du bist zu spät und so weiter und so fort. Ja, und das ist natürlich sehr kontraproduktiv, wenn es dann auch darum geht, dich authentisch zu zeigen. Na, und das hast du ja in dem Moment gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass wir öfter mal zum Lügen verleitet sind, uns selbst verleiten, weil wir mit dem Thema Schuld und Scham irgendwie nicht ganz so offen sind und irgendwie glauben, wir müssten uns davor schützen, dass jemand anderes uns beschuldigen könnte und uns vielleicht auch bestrafen könnte. Da denke ich dann wieder so ein bisschen an kindliche Erfahrungen, die wir vielleicht auch damit gesammelt haben.
Ja, absolut. Es ist ein absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Das kommt sicherlich nicht von ungefähr, sondern das sind ja über Jahre hinweg, ich sage jetzt mal, eingepflanzte Dinge, die sich da in uns entwickelt haben. Ja, und wie tatsächlich wie so eine Pflanze, die anfangs ganz klein wird, sich immer weiter ausgebreitet hat. Es gibt so einen schlauen Satz, also der heißt nur, du kennst dieses Eisbergmodell, ne? Dass sozusagen ganz, ganz viel unterhalb der Oberfläche bleibt. Und so ein kleiner Richtsatz, der lautet, je mehr Dinge unterm Berg bleiben, je mehr Spielraum besteht für destruktive Inszenierungen. Ja, das bedeutet, du gibst Dinge nicht von dir preis, sondern du inszenierst dich, du maskierst dich auf eine Art und Weise, die im Gruppenkontext, im Arbeitskontext, im privaten Kontext sehr destruktiv ist. Ja, also nicht beziehungsfördernd, sondern eher gefährdend ist. Und deswegen ist es gut, Dinge einfach auch mal oberhalb des Berges zu offenbaren, zu sagen, das ist gerade los, sodass der andere überhaupt die Möglichkeit hat, darauf mit Verständnis zu reagieren, das überhaupt begreifen zu können. Weil oft gehen wir ja auch unbewusst davon aus, dass der andere es schon wissen würde, was mit uns los ist. Ne? Und wir sagen es da nicht und sind dann irgendwie sauer, dass der andere es nicht begriffen hat, was jetzt gerade bei uns dran ist. Ne? Ja, was soll denn das? Warum versteht denn der das nicht? Ne? Ja. Aber ja, so Schwingungen, die sind halt häufig nicht so einfach nachzuvollziehen. Man muss manchmal auch einfach aktiv sagen, was los ist. Ne?
Und nicht in die Erwartungshaltung gehen, der andere muss doch wissen, was da gerade in mir los ist. Ja, so nach dem Motto, ich zeig doch, was da gerade los ist und erwarte so ein bisschen von dem anderen, dass er das ganze Mysterium, aka mich selbst, zu 100% versteht, wenn nicht mal ich selbst das wahrscheinlich tue.
Ja.
Lass uns noch mal kurz auf der kindlicheren Ebene bleiben. Und zwar folgendes Szenario. Wir haben ein Kind vor uns, ja, du vielleicht dein Kind, ich mein potenzielles Kind, und es lügt uns an. Und wir wissen das. Also wir wissen, okay, er, sie lügt gerade. Wie kann oder wie würdest du damit umgehen? Würdest du es ansprechen? Wie würdest du es ansprechen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also das ist ein Unterschied, ne? Nochmal ganz kurz den Schwung machen in den Arbeitskontext. Also wenn mich jemand anlügt, der ein Täter ist beispielsweise, dann ist immer die Devise, das nicht persönlich zu nehmen. Ne? Wir haben ja häufig den Eindruck, der will mir jetzt irgendwie damit was Böses und es liegt jetzt an mir, dass der nicht anlügt, mir, dass ich das gerade in dieser sehr druck- und schambehafteten Situation, dass der lügt. Der würde jetzt gerade jeden anlügen. Das heißt, jetzt erstmal das Ganze nicht persönlich zu nehmen und einfach versuchen, an der Stelle, ich würde sagen, mit so einer väterlich-fürsorglichen Dominanz, ja, auf denjenigen einzuwirken, zu sagen, es liegen aber gegenteilige Beweise vor und wir möchten die Möglichkeit geben, das jetzt nochmal da wirklich Klarstellung zu beziehen und so weiter und so fort. Mit einem Kind, naja, also mein eigenes Kind ist ja noch nicht so wahnsinnig alt, also es kann jetzt noch nicht sprechen, das heißt, kann mich jetzt auf der Linie auch nicht verbal anlügen. Aber natürlich wird es wahrscheinlich irgendwann so kommen, ich könnte mir das zumindest vorstellen, unabhängig davon, wie, sag ich jetzt mal, empathisch und eindringlich man versucht, dem Kind zu verstehen zu geben, dass es okay ist, wenn es auch mal einen Fehler macht und so weiter. Aber ja, wie damit umgehen, wenn man angelogen wird? Voraussichtlich wäre eine gute Idee zu verstehen, warum jetzt gerade gelogen wird. Also für mich wäre das eine gute Information, eine wichtige Information auch, warum das Kind sich nicht zutraut, mir die Wahrheit zu sagen. Also es muss wahrscheinlich irgendeinen plausiblen Grund haben, warum das so ist. Und die Frage ist, warum? Mhm. Also ich meine, es gibt ja richtig, richtig starken Blödsinn, den man einfach macht in der Kindheit, ne? Von dem völlig klar ist, das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass das mein Papa oder meine Mama jetzt erfährt. Sondern wollen wir dann im Verborgenen behalten. Aber wenn das jetzt beispielsweise überhand nimmt und dann so bei Kleinigkeiten dann auftaucht, das tut Fehler quasi nicht ehrlich kommuniziert werden, da würde ich mich schon die Frage stellen, inwiefern das jetzt tatsächlich an dem Kind liegt und inwiefern das an mir liegt, dass derjenige sich das nicht zutraut. Mhm. Und dann erstmal zu fragen, was ist da genau passiert und was bedrückt mich da gerade in Situationen. Ne? Und möglicherweise auch, gibt es ja ganz, ganz negative Gefühle, die erstmal in sich aufzunehmen. Und es gibt ja diesen Begriff aus der Psychotherapie des Containings, also belastende Gefühle, die der Patient oder in deinem Bereich der Coachie sozusagen verbal nicht ausdrücken kann, dass man die in sich aufnimmt, in etwas Verdaubares verwandelt und sagt, das muss sich gerade ganz schrecklich anfühlen, was du jetzt gerade durchmachst. Und derjenige erlebt dann sozusagen mehr oder weniger ein Rollenvorbild, weil du als Coachie oder der Therapeut oder wir als Eltern es ja geschafft haben, mit diesen schwerwiegenden Gefühlen gut umgehen zu können, ne? Und der möglicherweise daraus auch erkennt, ja, okay, es gibt Möglichkeiten, auch in ganz kritischen Situationen im Leben einen guten Zugang, einen guten Umgang zu finden. Und ja, es ist keine leichte Aufgabe und wahrscheinlich wird das in naher Zukunft aber noch auf uns zukommen.
Ja, erstmal ich auch und ich freue mich auch sehr über die Ausführung, weil ich glaube, vielleicht triggerst du gerade auch das ein oder andere Elternteil damit, weil ich mir vorstellen kann, dass viele sich das vielleicht für sich selbst wünschen, so zu reagieren, aber auch wissen, dass sie das nicht tun. Und auch da wieder großzügig mit sich selbst zu sein, auch wieder Thema Fehlertoleranz, und auch zu sagen, hey, okay, mein Kind lügt mich an, ich weiß es. Und dann aber auch den Bezug zu sich selbst irgendwie erstmal zu suchen, ne? Ohne vielleicht auch sagen zu müssen, hey, ich bin an allem schuld, ne? Darum geht's gar nicht, sondern auch so ein bisschen die Lösungsbrille aufzusetzen. Und zu gucken, was können wir jetzt tun? Na, was ist jetzt dran? Was muss vielleicht aber auch einfach erstmal da sein? Auch an Gefühlen, ne? An Emotionen, wie du es gesagt hast. Und damit hast du eigentlich auch schon die Frage gut beantwortet, wie du deinem Kind dabei helfen kannst oder vielleicht auch deinen Mitmenschen, nicht lügen zu müssen. Und ich kann mir eben vorstellen, dass es da oftmals einfach den Raum braucht. Na, die Offenheit, die Empathie, sich mitteilen zu können und auch einzugestehen, dass man etwas falsch gemacht hat.
Ja, genau. Die Sicherheit auch, dass sozusagen das prognostizierte Verhalten des Gegenübers jetzt nicht noch mehr Scham in mir hervorruft, sondern auf ein gewisses Verständnis stößt. Ne? Also diese Sicherheit wäre gut, wenn die da wäre. Und ich glaube, das ermöglicht vielen, dann eben auch offener zu sprechen.
Wie reagieren Menschen ja, auch wieder beruflich, persönlich, privat. Wenn man sie beim Lügen ertappt, gibt es da so Erfahrungen, die du da schon gesammelt hast, die sich irgendwie ähneln?
Also viel, die allermeisten reagieren mit Scham. Also das ist so dieses klassische, kann man da nicht machen, aber was Kinder in der Regel machen, ist so, ne, auch das Gesicht maskieren und so weiter. Ne? Also sich versuchen zu maskieren, sich einzuigeln, wollen flüchten, sie verlieren sich in Ausreden, in Rationalisierungen, also versuchen es ganz analytisch irgendwie erklärbar zu machen, ne, in der Rechtfertigung. Das sind so Dinge, die ich häufig erlebe, wenn man Leute beim Lügen ertappt, und es ist natürlich extrem unangenehm. Mhm. Weil beide Seiten wissen, dass Lügen eigentlich in unser Gehirn, haben wir ja schon gesprochen, signalisiert uns allen ja, dass es auch gar nicht so wahnsinnig gut ist, jemanden anzulügen. Wir wissen das eigentlich auch, dass das moralisch nicht okay ist in der Regel. Also dass es eine ganz gesellschaftlich akzeptierte Norm ist. So, und wenn jemand uns dabei erwischt, wie wir sozusagen unmoralisch gehandelt haben in dem Kontext, dann ist das somit das Schlimmste, was uns eigentlich passieren kann. Ne? Mhm. Weil wir alle halten uns eigentlich für sehr, sehr integre und moralische Menschen. Also wir machen regelmäßig Umfragen in Trainings mit Führungskräften, Vorständen und so weiter. Auf einer Skala von 1 bis 10, für wie moralisch halten sie sich eigentlich? Da sind, also wenn ich sage, der Durchschnitt bei einer 5, dann würde der statistische Erwartungswert ja auch bei einer 5, aber regelmäßig ordnen sich die Leute bei einer 7 oder bei einer 8 ein. Mhm. Also immer so mindestens durchschnittlich, aber eher überdurchschnittlich integer. Mhm. Ne? Und wenn wir die Leute dann natürlich in dieser Situation oder da an dieser moralischen Intensität zu packen bekommen, dann ist das, also glaube ich, tatsächlich das emotional bedrückendste und belastendste, was wir da in der kurzen Situation empfinden können. Ne?
Hm. Würdest du dazu raten, Lügen im Nachgang zu korrigieren? Also selbst wenn die Situation praktisch vorbei ist, und gibt es da für dich auch Abstufungen, ne, wo du sagst, hey, das ist schon eine gigantische Lüge, das ist im Nachgang schon mal gut zu sagen, übrigens, ich habe gelogen. Oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, ist vorbei, ist eben so?
Ja, da kommt es dann tatsächlich darauf an. Ne? Also es gibt ja so Dinge, man kann sich ja dann, dafür ist ja auch eine Entschuldigung da, also sich aus der Situation, wo man sich vielleicht auch aus Grund einer Lüge für etwas schuldig gemacht hat, dass man sich da auch wieder entschuldigen kann. Ne? Also das finde ich schon gut in einer gewissen Intensität. Bei diesen kleineren Lügen, ich halte das jetzt nicht für notwendig, ne? Wenn ich jemandem sage, hey, ich habe heute Abend schon was vor, liege aber auf der Couch, den am nächsten Tag anzufangen, hör mal, ich lag eigentlich auf der Couch. Also das finde ich jetzt irgendwie, ne, nach einem komischen Eindruck. Das klingt für den anderen vielleicht fast so, wie jetzt willst du mir auch noch sagen, dass du keinen Bock auf mich hattest. Also was ist denn da jetzt bitte die Signalwirkung, die jetzt da von dir ausgeht? Ne? Also ich finde, das müssen wir nicht unbedingt machen. Oder das Beispiel, ne, dass jemand irgendwie, naja, du siehst aber gut aus. Ne? Also hör mal, das habe ich eigentlich gestern gar nicht so gemeint, also, um ehrlich zu sein. Und ne, also das birgt ja nur weiteres Konfliktpotenzial. Da wird der andere dann sagen, so hast du mich ausgehen lassen, sag mir das doch gefälligst ehrlich. Ne? Also da sollte man dann vielleicht gar nicht so viel Aufklärungsarbeit betreiben. Ne?
Mir persönlich, also Lügen oder so Halbwahrheiten, die sind für mich sehr schwer zu handeln. Also auch gerade in der Partnerschaft teile ich wirklich, also so gut wie alles. Und wir hatten erst gestern eine sehr lustige Situation. Und zwar haben wir jeweils Apple-Kopfhörer. Und wir sollten die unbedingt mal beschriften, damit wir wissen, wem welche sind. Und mein Partner hat sie gesucht und ich hatte seine genommen und wusste nicht, wo meine sind. Und dann hat er hier die ganze Wohnung durchkämmt und gefragt, wo die sind. Und ich habe nichts gesagt, weil ich gehofft habe, er findet meine. Und wir lösen damit das Problem. Und am nächsten Tag waren sie, also heute waren sie praktisch immer noch nicht aufgetaucht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich muss dir was sagen. Als du gestern gesucht hast, wusste ich, dass du deine nicht findest, weil ich sie genommen habe. Ja, und also von daher, sobald das irgendwie, ich glaube auch, dass wenn dich etwas belastet, ne, gut, das ist jetzt wirklich eine Kleinigkeit, aber bei Dingen, die dich auch vielleicht wirklich nachhaltig belasten und dich stressen, ist es vielleicht dann auch im Nachgang doch ganz smart, die Dinge nochmal richtig zu stellen und zu korrigieren, weil das vielleicht dann auch so ein bisschen wie so eine Kosten-Nutzen-Abwägung für dich selbst ist, ja, und wenn du irgendwie merkst, das hätte ich nicht sagen sollen, das war falsch und das könnte vielleicht auch noch auffliegen. Ja. Na, könnte ich mir vorstellen, dass es dich selber so ein bisschen mehr entspannt, wenn du vielleicht im Nachgang doch noch sagst, hier übrigens, ich muss dir was sagen.
Ja, ja das glaube ich auch. Man entlastet sich damit einfach ein Stück selber. Ne?
Genau. Ja. Letzte Frage. Wir sind schon bei der letzten Frage angekommen. Und zwar, was kann ich denn selbst dazu beitragen, dass es in meinem privaten, aber auch beruflichen Wenden weniger Halbwahrheiten gibt. Ja, also was kann ich tun, damit ich einen Raum irgendwie auch kreiere, wo es gar nicht dazu kommen muss, dass gelogen wird?
Also wenn du, es gibt ja dieses Sprichwort, was du nicht willst, dass man den tut, das fügt auch keinem anderen zu, diese goldene Regel, die eigentlich ja heißen müsste, was der andere nicht will, dass man ihm tut, das fügt ihm bitte nicht zu, ne? Weil wir ja unterschiedliche Bedürfnisse haben, das, was du möchtest, was dir zugetan wird, heißt noch lange nicht, dass der andere das auch für sich möchte. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal von der ersten goldenen Regel ausgehen und du sagst, hey, ich möchte eigentlich, dass hier niemand halbwahre Wahrheiten oder Lügen erzählt, dann ist es immer gut, wenn man in Vorleistung geht. Also, dass man sozusagen mit einem guten Rollenbeispiel vorangeht, das ist so ein bisschen wie, wenn du beispielsweise eine Führungskraft im Unternehmen bist und Feedbackgespräche führst und die Führungskraft von den Mitarbeitern sofort verlangt, sich zu öffnen, so nach dem Motto, ja, erzählen Sie mal, wie fühlen Sie sich, wie geht's Ihnen und so, wie empfinden Sie denn die Aufgabe, die Sie da neulich machen mussten und so weiter. Da wird der Mitarbeiter sich hüten, an der Stelle sich komplett zu öffnen gegenüber der Führungskraft, sondern die Erwartungshaltung ist immer, dass derjenige, vor allem derjenige, der in der Hierarchie, also im Unternehmen haben wir ganz klare Hierarchieebenen, dass derjenige sich zuerst öffnet, in Vorleistung geht und sagt, es ist okay, dass wir auch teilweise über unsere Empfindungen, Bedürfnisse und Gefühle sprechen und möglicherweise sowas sagt, wie, naja, ich habe unsere Zusammenarbeit so empfunden, ich ganz persönlich, mich interessiert, bin ganz offen und aufrichtig daran interessiert, wie Sie das empfunden haben, ob wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen und so weiter. Das heißt, diese Vorleistung ist immer ganz wichtig, um den anderen zu signalisieren, okay, das ist okay und das ist gewollt, sogar gewünscht, dass wir auf dieser Ebene eine Beziehung zueinander führen. Das halte ich immer für ein gutes Momentum, was man da nutzen kann.
Ja, wahrscheinlich auch selbst wenn da vielleicht dann, ich denke gerade auch wieder an das Thema Partnerschaft, selbst wenn da vielleicht auch Dinge hochkommen, die man vielleicht dann auch als der Fragende, so nach dem Motto, was ist denn los? Ja, ich öffne den Raum, bitte teil dich mit, vielleicht nicht so gerne hört. Ja. Also, dass da vielleicht auch Informationen oder Beschuldigungen oder was auch immer hochkommen. Oder auch nur Emotionen, die mir vielleicht nicht schmecken und damit auch irgendwie umgehen zu können.
Ja. Ja, und an der Stelle, es ist auch, man muss auch so ein Stück weit zumindest aufpassen, dass manche Dinge, die ja erstmal vordergründig ganz positiv erscheinen, dass die keinen manipulativen Charakter bekommen. Also zu sagen, na, ich fühle mich so und so, ne, auf Basis dessen, wie du dich verhalten hast, ist auf der ersten Linie erstmal positiv, weil es dem anderen einen inneren Zugang zu dir ermöglicht. Das heißt, er sieht so und so geht's ihm und das möchten wir eigentlich nicht und versuchen irgendwie miteinander umzugehen, sodass das nicht nochmal passiert. Auf der anderen Seite ist dieses, nee, ich fühle mich so und so, auf Basis dessen, wie du dich verhalten hast, natürlich auch eine enorme Belastung für diejenigen, denen man das sagt. Denn weil er sich so verhalten hat, geht es dir ja plötzlich so unheimlich schlecht. Und wenn du das jetzt sozusagen jedes Mal, wenn du ein negatives Gefühl in dir empfindest, vorbringst, dann finde ich, kann das so was Manipulatives bekommen, weil es gibt kein Gegenargument für deine Gefühle. Niemand kann sagen, nee, du fühlst dich nicht so, wie du dich fühlst, sondern das ist quasi ein Fakt, ne, den du dem anderen mitteilst und gegen dieses Argument er sich nicht schützen kann. Und deshalb sollten wir mit solchen Aussagen sehr vorsichtig sein und auch gucken, inwiefern diese inneren Gefühle möglicherweise auch erstmal einen eigenen Reflexionsprozess in Gang setzen sollten. Das heißt, ne, die Ursache für dessen Gefühl auch möglicherweise in uns, in unserer Kindheit, in dessen, was wir so an Erfahrung gesammelt haben, liegen, anstatt in der Verhaltensweise, die der Gegenüber an den Tag gelegt hat, mit die möglicherweise etwas getriggert hat, aber die möglicherweise bei 100 anderen Personen zu einer ganz anderen emotionalen Intensität geführt hätten. Vielleicht auch zu einer positiven, nur wir haben es halt anders aufgefasst. Also da ist immer auch der Appell, ein Stück weit die Eigenverantwortung, die Taschenlampe auf sich selbst, auf das innere eigene zu richten und zu gucken, inwiefern kann ich dem anderen eigentlich jetzt schon wieder zumuten, ihm zu sagen, dass ich mich, weil er sich so verhalten hat, so fühle.
Ne? Ja, ja, da bin ich absolut deiner Meinung und ich glaube auch, dass es da ganz wichtig ist, wieder in der Kommunikation auch so ein bisschen Trennschärfe zu zeigen. Ja? Also zum Beispiel auch zu sagen, du, das heute Morgen, als du XY gemacht hast, da habe ich gemerkt, uff, das macht mich irgendwie total wütend. Ich weiß genau, dass das mein Thema ist. Ja, aber ich wollte dir nur erklären, weshalb ich vielleicht im Nachgang so ein bisschen angespannter war. Ja. Ganz andere Situation, als zu sagen, weil du heute bin ich wütend gewesen. Ja, also ja. Bin ich voll deiner Meinung und ich glaube, am Ende braucht es natürlich die Reflexion der eigenen Person und dann aber auch eine entsprechende Kommunikation mit deinem Gegenüber, damit auch diese Person einordnen kann, was war denn da jetzt los und was ist mein Anteil und was ist aber auch nicht mein Anteil, weil das natürlich auch sehr empfänglich ist für Leute, die sich gerne selber so ein bisschen die Schuld aufladen und auch empfänglich dafür sind, gerade wenn es vielleicht auch eine Person ist, die sie gerne haben, ja, ja. Den ihr irgendwie am Herzen liegt. Ja. Benni, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst. Gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörern mit und den Zuhörerinnen mitgeben möchtest, wenn es um das Thema Lügen, Wahrheit und Halbwahrheiten geht?
Also erstmal auch vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und dass wir über das Thema sprechen konnten. Ich fand das sehr hoch und sehr schön, auch spannend. Ist ja auch ein Thema, was mir auch am Herzen liegt und mich auch in meiner täglichen Arbeit begleitet. Ich glaube, es ist immer gut, zumindest zu versuchen, den anderen gegenüber so ein Stück weit nachzuvollziehen in seiner Möglichkeit und auch zu verstehen, dass es auf der Welt ganz, ganz viele Möglichkeiten und ganz, ganz viele Wahrheiten gibt. Aber an der Stelle hilft es und da auch in jeglichen Kontexten immer wenig Leute zu verteufeln und zu beurteilen, sondern vielmehr versuchen nachzuvollziehen, was ist denn da eigentlich gerade los? Und dann, wie du es eben so schön formuliert hast, zumindest versuchen, diese Lösungsbrille aufzusetzen und zu gucken, was kann ich jetzt gerade, egal wie belastend die Situation jetzt gerade ist. Und völlig verständlich, dass da ein Herzenswunsch, eine Sehnsucht nach Friede oder nach einer bestimmten emotionalen Fügung da ist, trotzdem zu versuchen, im Hier und Jetzt eine kleine Lösung, einen kleinen Schritt für sich selber zu finden. Ne? Und ich glaube, das ist immer eine gute Möglichkeit, um positiv mit sich selbst bestimmt zu bleiben.
Was für ein schönes Schlusswort. Also in diesem Sinne nochmal vielen Dank und ja, wir sehen uns. Liebe Grüße aus Spanien. Hasta la vista und bis später.